Prost!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immer wieder Dynamo, dem dynamischen Podcast. Und es war mal wieder eine sehr bewegende Woche, denn, was stand an? Das Spiel gegen HSV, es gab wieder neue Trikots und dann noch ein anderes Thema, wo ich lange überlegt habe, ob und wie ich das in diesem Podcast anspreche. Eigentlich war geplant, dass das ein reiner Fußball-Podcast ist, rund um Dynamo Dresden und so weiter und so fort. Das will ich eigentlich auch so beibehalten, nur ist halt was in der Woche passiert oder veröffentlicht worden, worauf ich eingehen möchte. Es kann sein, dass viele von euch das Thema nicht so mögen, aber es geht um den Impfaufruf, beziehungsweise nicht direkt darum, sondern um die Reaktion darauf von einigen Anführungszeichen Fans. Und zwar nochmal zum Rückblick. Es gab diesen Impfaufruf von Dynamo Dresden, Ärmel hoch zum Impfen, wo es ein Video gab, wo Chris Löwe, Mai und Knipping dazu aufgerufen haben, sich zu impfen, gegen Corona halt. Ist legitim, ist auch ein ligaweiter Aufruf gewesen. Es gab auch noch kurz vor dem vom Anstoß beim Spiel gegen HSV halt die Aktion, wo alle den Ärmel hochgemacht haben, zum zeigen, Ärmel hoch, lasst euch impfen. Ich habe das ja auch alles retweetet auf den sozialen Netzwerken, also Twitter zum Beispiel. Und naja, die Reaktion drauf von vielen, einigen Fans, wenn man das denn so nennen darf, war wirklich sehr, sehr beschämt und teilweise wirklich widerlich. Also, wenn man sich das mal genau anschaut, da ist zum Beispiel jemand halt dabei, der für diese Impfung wirbt, der einen nahestehenden Verwandten verloren hat. Knipping hat ja seinen Stiefvater an dieser Krankheit verloren. Ich hatte selber viele Corona-Fälle im Bekanntschaftsbereich und Verwandtschaftsbereich. Und dann gab es in den Kommentaren viele, ja, widerliche Querdenker-Kommentare. Also von, dass ihr da mitmacht bei dem Todeskommando, dass ihr da Fake News verstreut, Corona gibt's ja nie. Ich dachte, jetzt läuft ihr ja mit dem Mainstream mit und was weiß ich für Müll. Und ganz ehrlich, das ist, also sowas unter dem Post zu lesen, wirklich echt, echt peinlich einfach nur. Dafür gibt's eigentlich keine anderen Worte, denn das ist eine real existierende Krankheit. Viele Menschen haben Verwandte verloren, haben mit zu kämpfen mit den Langzeitfolgen. Von den wirtschaftlichen Folgen will ich ja gar nicht erst anfangen. Ne? Also da sind wir im Fußball genug. Beispiel Schalke, Bremen, auch wir haben ja Verluste gemacht. Und da sich so hinzustellen und solche Fehlinformationen zu verbreiten, die von irgendwelchen Querdenkern à la Attila Hildmann oder Xavier Naidoo kommen, ist wirklich hart peinlich. Klar soll jeder selbst entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nie. Fakt ist, wir brauchen die Impfung, um eine Normalität zu erreichen, damit wir eben eine Herdenimmunität hinbekommen. Damit eben solche Leute, die eben Probleme haben, Corona im Körper zu verarbeiten, dessen Immunsystem geschwächt ist, alte Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen und so weiter und so fort, dass die eben geschützt sind vor einem schweren Verlauf von Corona. So ist das zum Beispiel auch bei Masern, so ist es bei den Pocken, so war es auch bei Keuchhusten und so weiter und so fort, gibt es genug Beispiele. Und deswegen ist es eigentlich heutzutage so schlimm, dass solche Fake-Infos sich übers Internet verbreiten. Jeder soll selbst entscheiden, lässt sich impfen oder nie. Aber keine Fake-News und querdenkerischer Scheiße im Internet verbreiten. Weil das ist wirklich komplett unnötig in dieser Zeit. Ich persönlich bin zum Beispiel geimpft. Eben da ich ja im Verwandtschaftsbereich diese Fälle hatte und ich selbst einfach zur Normalität zurückkehren möchte. Das ist halt natürlich einer der wichtigsten Schritte dazu. Ich persönlich hatte jetzt kein Problem damit. Ich hatte bloß eine ziemlich heftige Infektion, also mir ging es halt einen Tag mit Fieber und Schüttelfrost und so. Aber mehr jetzt auch nie. Und sich dazu hinzustellen, zu sagen, ja hier, ich lasse mir doch so eine Scheiße nie einimpfen und es gibt ja keine Langzeitstudien und die Impfung macht einen nur krank und so. Und das ist kompletter Bullshit. Das ist kompletter Müll, was da erzählt wird. Ich weiß, ich rente jetzt hier ein bisschen rum, aber mir ist dieses Thema unglaublich wichtig. Ich persönlich habe ja auch mal zwischendurch meine Arbeit verloren durch Corona. Durch Corona haben Leute, wie gesagt, ihre Liebsten verloren. Sie stehen wirtschaftlich vor dem Aus. Und Jeder dieser Kommentare, der schreibt, Corona ist nur ausgedacht oder wir sind in der Diktatur und bla und keine Ahnung, ist ein Schlag ins Gesicht eben für diese Menschen, die alles verloren haben da drin. Und sowas ist einfach, mir fällt da das Wort dafür, komplett schlimm. Das ist absoluter Mist, was da geschrieben wird. Klar kann es sein, dass jetzt einigen von euch hören, dass halt sauer aufstößt, dass ich halt so direkt bei sowas bin. Aber ich finde, erstens ist halt mein Podcast, ich kann dir erzählen, was ich möchte. Und zweitens, es gibt halt immer gewisse Dinge, die über den Fußball hinausgehen, die wichtig sind, angesprochen zu werden. Vor allem, wenn da auch Dynamo mit involviert ist, eben mit diesem Impfaufruf, der vor komplett wichtig und richtig war und auch immer noch ist. Und ich wollte es eben ansprechen, weil es mich die Woche sehr beschäftigt hat, weil was man da drunter gelesen hat, ist einfach nur beschämend und peinlich. Aber nun gut, nach diesem kurzen Rant über ein gesellschaftliches Problem soll es wieder um die Dinge gehen, die uns eben von diesem ganzen Corona-Mist ablenken. Und zwar um Fußball. Und zwar stand am Sonntag ja das Elbduell gegen den HSV an, was ja im Volksparkstadion ausgetragen wurde. Und es war nun mal das erwartete, sehr schwere Spiel. Ist natürlich klar, wir sind Aufsteiger. Der HSV will schon seit 4 oder 5 Jahren in die erste Liga aufsteigen. Da ist natürlich klar, dass das schwer wird. Die Aufstellung war halt so wie gegen Ingolstadt. Da ferner Königsdorf im Sturm. Borrello, Schröter auf die Außen, Mittelfeld bestand aus Kade, Hermann Stark und Löwe, Knipping und Solbauer machten die Innenverteidigung komplett und Proll, unsere Nummer 1, im Tor gesetzt. Auf der Bank nahmen Platz Flachodimos, Mörschel, Akoto, Hosiner, Aidonis, Kulke, Kühn, Sohm und Mitriuschkin. Wer fehlt? Paul Will, der sich ja wahrscheinlich doch etwas schwerer verletzt hat beim Testspiel gegen Freital. Und der da ausgewechselt wurde. Und wie gesagt, vor der Halbzeit gab es nochmal diese Aktion, dass alle den Ärmel hochgekrempelt haben für die Impfung. Dann ging's los und uiuiui, Leute, die erste Halbzeit. Da hat der HSV losgelegt wie die Feuerwehr und ging schon früh in der 5. Minute in Führung. Und zwar durch Ludovic Reis, der Neuzugang von Osnabrück, den sie ja von Barcelona, glaube ich, ausgeliehen haben sogar. Winsheimer flankt ins Zentrum und Kinzombi lässt den unfreiwillig durch. Im Rückraum steht Reis komplett frei, schließt ab und der Ball rutscht leider durch Proll durch. Sehr unglücklich gefallen, aber zudem klingt auch zu diesem Zeitpunkt schon verdient. Der HSV bleibt am Drücker, hatte viele Offensivaktionen. Ich nenne hier jetzt nur einige, nicht alle, weil das wird ein bisschen den Rahmen sprengen. 18. und 19. Minute zum Beispiel. Glatzel wird von Jatta angespielt und steht frei vor Proll und schließt zu zentral ab. Und dann kommt der Prall noch zu Meffert. Von ihm springt der Ball wieder zu Glatzel und der schiebt ihn knapp rechts vorbei. Dann 35 Minuten Fernschuss von Winsheimer, bei dem sich Proll lang machen muss. 38 Minuten die beste Chance für den HSV zum 2:0. Gimera über rechts in den Strafraum rein, dessen Querpass kommt zu Kinzombi und der schließt aus Spitzenwinkel ab. Und Proll hält überragend mit der Pranke. Und so bleibt es bis zur Halbzeit bei einem 1:0 für Hamburg. Ich habe es nochmal ganz kurz zusammengefasst, eben weil es nur HSV gab, die gespielt haben. Die hatten die meisten Chancen, die hatten mehr Ballbesitz. Wir waren zu ungenau beim Pässen. Das hat man gesehen, wenn ein Ball gespielt wurde und das zu ungenau, dann hat der HSV den Ball sofort genommen und für schnelle Umschaltspiele genutzt, die auch sehr gut zu Ende gespielt wurden. Klar haben die Tore gefehlt, aber es war trotzdem insgesamt Prolls Verdienst, dass wir nicht höher hinten lagen. Zur Halbzeit stand es ja schon 10:1 von Torschüssen her. Wir waren eben dadurch, dass wir hinten sehr beschäftigt wurden, offensiv gar nicht vorhanden. Ist jetzt nie kein Vorwurf an die Offensivleute, einfach weil wir nach hinten komplett absichern mussten. Knipping und Solbauer haben hinten auch ihr Bestes gegeben, haben auch oft Schüsse abgewehrt und abgeblockt. Und das war halt so ein Spiel, wo man halt bis dahin gesehen hat, dass es schon einen Klassenunterschied gab. Also wir wirklich sehr unsicher, vor vielen Problemen gestellt, komplett hinten eingedrückt eigentlich und HSV komplett am Spiel, nur am Offensiv spielen, uns hinten reindrücken, kombinieren, auskontern beim Ballverlust sofort und wie gesagt, im Endeffekt Proll, der uns dann im Spiel drin hält. Die zweite Halbzeit liest sich dann insgesamt aber viel schöner. Es gab zuerst zwei Wechsel. Flachodimos kam für Borrello und Mörschel für Karte. Flachodimos und Mörschel, die beiden Joker aus dem Spiel gegen Ingolstadt, haben auch hier gut Betrieb gemacht. Also sie haben sich beide schnell und gut eingefügt. Vor allem Flachodimos, werde ich gleich nochmal erwähnen, der viel über die Außen wieder geackert hat und sich auch, ich finde, mehr und mehr anbietet, dass er mal zu einem Startelf-Einsatz kommt. Ich finde, dass er unter Schmidt wirklich seine Chancen gut nutzt, wenn er auf dem Platz steht und sich mit guten Aktionen eigentlich empfiehlt, mal von Anfang an zu starten. In der 48. Minute gab es dann die gefühlt erste Offensivaktion von Dynamo. Königsdörfer kommt von rechts in den Strafraum, setzt sich mit Daferna im Zusammenspiel gegen einige Hamburger Abwehrspieler durch, aber sein Abschluss wird leider geblockt. Und hier, wenn ihr die Situation noch von Augen habt, er kommt wirklich schon rechts rein, ein Pass in Mitte, ich weiß nicht mehr genau, wer dort frei stand, wäre gut gewesen, da hätte er abschließen können und hätte es vielleicht früher 1-1 gestanden. Wer weiß. Da hat eben ein bisschen die Coolness gefehlt beim Königsdörfer, aber das soll auf jeden Fall kein Vorwurf sein. Die haben sich da gut durchgekämpft. In der 52. Minute ist es Flachodimos, der abschließt, aber der wird von David so bedrängt, dass dieser Abschluss zu harmlos ist. Der wird ja wirklich vom Abwehrspieler sehr, sehr stark beackert und der kam auch leicht aus dem Tritt. In der 61. Minute kam dann noch Akoto für Löwe und es war bis jetzt schon dahin ein Spiel ab Halbzeit 2, ein Hin und Her. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, ein Spiel, wo beide Mannschaften viel versucht haben, viel gespielt haben, viel versucht haben, offensiv zu kommen. Aber dadurch, dass wir so gut dagegen halten, fand auch viel Mittelfeld statt. Und HSV kam nicht mehr so zu Chancen wie in der ersten Halbzeit. In der 68. Minute, Leute, da macht Knipping sein erstes Tor für Dynamo Dresden und köpft nach einer Ecke von Hermann rein. Das Tor war auf jeden Fall verdient. Eben für diese bärenstarke zweite Hälfte, wo sich Dynamo in das Spiel reingekämpft hat. Da muss man trotzdem einen Vorwurf an HSV machen, ne? Dass sie dann leicht passiver wurden und uns eben ins Spiel auch reingebracht haben, beziehungsweise, dass sie ihre Chancen nicht genutzt haben, eben dass wir in das Spiel wieder reinkommen konnten. Auf jeden Fall freue ich mich für Knippinger, der auf jeden Fall verdient hat, mal sein Tor zu machen. In der 71. Minute und der 74. Minute wurde nochmal gewechselt. Einmal Hosener für Königsdörfer und Aidonis für Schröter. Ab da fing es dann so an, dass wir ihn reingedrückt wurden. Das hat sich auf jeden Fall angedeutet. Wir wollten den Punkt mitnehmen, weil ein Punkt gegen HSV als Aufsteiger ist super, kann man nichts dagegen sagen. Und das haben wir auch gesehen, also wir kamen nur ab und zu kontern, die aber ehrlich gesagt nicht gut zu Ende gespielt waren. Also mir fällt eine Situation ein, wo Hosiner den Ball leider nicht gut zu den Daferner bringt nach dem Konter. Ja, zu Chancen kommt eigentlich nur noch der HSV, beziehungsweise zu keinen Großchancen mehr, aber zu Halbchancen. Außer in der 82. Minute, wo sie fast den Lucky Punch zum 2-1 setzen. Ein Freischuss von HSV landet auf Kinsobi und dessen Linksschuss pariert Proll mal wieder. Und ab da Abwehrschlacht hinten reingestellt. Alles klären, alles halten, was geht. Und das erfolgreich, denn es passiert nichts mehr. Und wir holen ein 1-1 im Elbduell gegen den HSV als Aufsteiger. Eine sehr, sehr gute Leistung ab Halbzeit 2. In der ersten waren wir vielleicht noch etwas zu beeindruckt, ein bisschen zu sehr Respekt gehabt. Da hat eben dieser Mut gefehlt, den Alexander Schmidt halt sehen wollte. Aber in der zweiten Halbzeit sofort da durch Flachodimos auf jeden Fall und durch Mörschel. Der HSV ist im Prinzip aber auch selber dran schuld, dass wir eben ins Spiel wieder reinkommen konnten. Ich habe es ja vorher schon gesagt. Der HSV hat seine Überlegenheit in der ersten Halbzeit nicht benutzt, Tore zu machen, den Sack zuzumachen. Die hätten auf jeden Fall viel höher führen können. Allein Proll hat in der ersten Halbzeit 5 Torschüsse abgewehrt und das sehr gut und überragend. Und wie gesagt, es wurde eben dadurch bestraft, dass wir eben in Halbzeit 2 zurückkommen konnten und unser Tor machen konnten. Und was natürlich ganz geil ist, mein Tipp mit dem 1-1 ist richtig und das Ergebnis geht vollkommen klar und ist vollkommen verdient. Dann muss eigentlich noch geklärt werden, wer ist Man of the Match und warum ist es Proll? Eigentlich beantwortet sich die Frage von selbst. Man kann eigentlich aus dem Spiel ein Highlight-Video für ihn machen, also was für Dinge er gehalten hat. Allein das aus dem Spitzenwinkel von Kinsombi, wie er da irgendwie mit der Pranke noch rankommt. Oder der Fernschuss von Mintzheimer, wo es sich dort schön lang macht. Sehr schön gemacht. Und diese Leistung wurde auch vom Kicker geehrt, denn er ist mit Knipping zusammen in der 11. Spieltags. Für Knipping ist ja schon die zweite Nominierung nach dem Spiel gegen Ingolstadt. Damit sind wir auf Platz 3, haben 4 Punkte. das erste Gegentor seit langem gefangen. Gegen HSV ist auf jeden Fall keine Schande. Und leider ist die Siegesserie von Alexander Schmidt gerissen. Aber mal ganz ehrlich, wie gesagt, es ging gegen HSV, da nimmt man das 1-1 auf jeden Fall als Aufsteiger gerne mit. Dann schauen wir uns nochmal die anderen Ergebnisse an. Am Freitag spielt der KSC gegen Darmstadt mit einem 3-0. Darmstadt hier durch Corona-Quarantäne etc. geplagt. Leider recht chancenlos. Dann Paderborn gegen den FC Nürnberg, 2-2. Am Samstag setzt Hansa Rostock ein Achtungszeichen mit einem 3-0 gegen Hannover 96, wo schöne Dinger dabei waren. Dann Regensburg mit einem 3-0 gegen SV Sandhausen, wo Sandhausen auch gezeigt hat, dass sie sehr unsicher sind, dass sie vielleicht doch zu den Abstiegskandidaten zählen könnten. Die haben kaum was geholt. Ah, wird schwierig für die werden. Dann verliert der Mitaufsteiger Ingolstadt gegen FC Heidenheim mit einem 1-2. Dann gab es noch das Wahnsinnsspiel Fortuna Düsseldorf gegen SV Werder Bremen. Nochmal ein ganzer kurzer Überblick davon. Das ist ein Spiel, wo man wirklich wieder sieht, dass beim Fußball Freud und Leid nah beieinander liegen. Der Spieler, der bei Fortuna Düsseldorf das 2-2 macht, in der 95. Minute, verursacht den Elfmeter, in der 97. Minute den Bremen nutzt, um das 3-2 zu machen. Also grausamer kann es eigentlich nicht passieren. Auf jeden Fall eine Wahnsinns-Endphase und auch eine starke Leistung von Werder Bremen, wo auch Sargent auf Seiten von Werder Bremen einen riesen Anteil dran hat, weil er hat ja zwei Dinger gemacht. Wo aber auch schon gerüchterweise da ist, dass er vielleicht zu Leverkusen wechselt. Und Werder Bremen braucht das Geld, also kann das auch noch passieren. Am Sonntag hat noch Aue gegen St. Pauli 0-0 gespielt. Dann gab es noch ein recht krasses Ergebnis. Holstein Kiel verliert gegen Schalke 04 0-3. Wo man aber auch wieder sagen muss, Kiel recht, chancenlos, vielleicht das falsche Wort, aber sie fanden nicht gut ins Spiel. Sie hatten, glaube ich, ein Abseits-Tor geschossen und das war es auch wieder. Und Kiel muss aufpassen. Denn sie haben schon beim ersten Spiel gegen St. Pauli mit einem 3-0 verloren. Und es wäre schade, wenn Kiel so abstürzen würde, nachdem die eben zwei gute Saisons gespielt haben, wo sie auch einmal in die Relegation gekommen sind. Da müssen sie halt eben aufpassen, dass sie jetzt nie in einen Abwärtsstrudel geraten. Aber ich denke mal, dass sie sich wieder fangen werden, weil Kiel ist schon eine gute Truppe, die auch aus wenig eben viel machen. Dann geht es in der Liga als nächstes gegen Hannover 96 bei einem Flutlichtspiel 20.30 Uhr am 14. August, auf das ich aber erst in der nächsten Folge eingehen werde, denn es geht erstmal in den Mafia-Pokal gegen den SC Paderborn. Paderborn mit Kwasniok als neuer Trainer, der vorher bei Saarbrücken seinen Namen gemacht hat, ist schwer zu berechnen, finde ich. Sie haben auf jeden Fall eine recht solide Mannschaft. Zingerle im Tor, dann zum Beispiel Collins in der Innenverteidigung oder im Sturm so Benny, Michel, Platte, der ja auch mal bei uns größterweise im Gespräch war, oder Schallenberg im zentralen defensiven Mittelfeld. Also sie haben eine sehr solide Truppe, die auch schwer zu bespielen sein wird, denke ich. Paderborn ist ja so ein Verein, der irgendwie von ganz oben nach ganz unten und ab und zu mal ganz kurz Mitte spielt, aber meiner Meinung nach eben kein attraktiver Gegner, sind wir mal ehrlich. Unter normalen Bedingungen würden die kaum Fans mitbringen und ja, also mir sind Gästefans halt schon wichtig und Paderborn bringt halt kaum welche mit. In der Liga spielen sie bisher durchwachsen, wie vorher schon gesagt, gegen Nürnberg 2-2, im ersten Spieltag auch nur ein 1-1. Mal schauen, ich tippe auf ein 2-1 für uns, weil ich denke, wir haben eben noch diese Euphorie, dass wir in Paderborn schlagen können. Und was auch etwas optimistisch stimmt, ist, dass beim letzten Spiel wir 3-1 gegen Paderborn gewonnen haben. Das war das letzte Saisonspiel damals. Und Artik hat damals einen Hattrick geschossen. Das Dumme bei dem Spiel war nur, dass Paderborn an dem Tag aufgestiegen ist in Liga 1, weil zeitgleich Union gegen Bochum 2-2 nur gespielt hat und die leider aufgestiegen sind. Und ich hasse es, wenn Mannschaften in unserem Stadion aufsteigen. Das war auch mal mit Fortuna Düsseldorf, glaube ich. Und es ist einfach nur scheiße. Du musst dort nur ansehen, wie die dort drüben feiern. Und ach, das ist nur zum Kotzen. Also das, mag ich nicht so. Aber wir hatten halt gewonnen. Und an sich war das kein schlechtes Spiel. Nur das Endresultat in der Tabelle war halt doof. Also ich gehe davon aus, dass wir mit zwei Änderungen in der Startelf spielen. Ich denke, Proll im Tor, wie immer. Löwe, Knipping, Solbach, Abwehr steht. Stark, Hermann im Mittelfeld und Mörschel für Karte. Dann noch Flacho Dimas auf der Außen für Borello. Schröter auf der Außen, Daferner und Königsdörfer bei dem Sturm. Ich denke, Flacho hätte es auf jeden Fall verdient, in der Startelf mal zu spielen, da er nach seinen Einwechslungen gegen Ingolstadt, gegen HSV, ordentlich Betrieb gemacht hat, sich ordentlich reingekämpft hat, die Außenverteidiger vor Probleme gestellt hat. Und Borello war jetzt gegen HSV nicht überzeugend. Weswegen ich denke, dass man mal da rotieren könnte. Und dann finde ich auch, dass Mörschel es verdient hätte, eben, er hätte halt mehr Zug zum Tor, was man auf jeden Fall gegen Paderborn bringen kann. Und er ist technisch, finde ich, etwas stärker als der Kader. Also mal schauen, wie ich tippe auf ein 2:1. Es wäre auf jeden Fall schön, eine Runde weiter in den DFB-Pokal zu kommen. Eben weil wir eben finanziell von der ganzen Sache profitieren würden, ist ja klar. Und weil ich denke, dass wir trotzdem stark genug sind, Paderborn zu schlagen. So, dann der letzte Punkt dieser Folge. Und zwar das neue Auswärtstrikot. Es wurde veröffentlicht und es ist das, was ich gedacht habe. Und zwar ein komplett schwarzes Auswärtstrikot. Was wir, glaube ich, zuletzt zu Drittliga-Zeiten hatten, unter Jakob mit goldener Schrift, glaube ich. Nagelt mich da bitte jetzt nicht fest. Und ich finde, es ist schick, es ist einfach. Es hat auch so Umbro-Schriftzüge milliert auf dem Trikot, sieht sehr schick aus. Finde ich auch mal ein bisschen was anderes als immer das Weiß und das Weinrot. Aber was ich, glaube ich, ein bisschen geiler gefunden hätte, wäre, wenn die Schriftzüge, zum Beispiel All Inkel oder das Umbro-Zeichen und so weiter und so fort, auch in einem Schwarzton gehalten gewesen wären. Oder, was auch vorgeschlagen wurde, was ich ganz geil fand, so ganz dünne, dezente, gelbe Nadelstreifen im Trikot. Das wäre auch noch ganz edel gewesen. Aber ich finde es gut. Ich finde gut, was Umpro für Trikots raushaut. Aber ich sagen muss, das Aufwärmshirt ist geiler. Das Aufwärmshirt, was sie jetzt gezeigt haben, dieses, was in Streifen, in Schwarz und Gelb rübergeht, das ist wirklich wahnsinnig geil. Also ich glaube, das werde ich mir auch noch holen. Es hat einfach so einen gewissen Stil, der gefällt mir richtig gut. Haben sie was Schönes rausgehauen. Und das war es dann erstmal soweit. Meine Themen sind abgearbeitet. Ich hoffe, ihr habt die Folge genossen, auch nach dem sehr ernsten Thema am Anfang. Aber das wollte ich eben mal loswerden und es hat mir halt auf der Seele gebrannt, weswegen ich das hier ansprechen wollte. Die nächste Folge, eben über das Spiel gegen Paderborn, kommt etwas später, da ich erstmal für eine Woche in Urlaub fahre. Und zwar geht's in den Norden Deutschlands und da wird die Folge, denke ich mal, Mitte nächste Woche erscheinen, wenn nicht sogar Ende nächste Woche. Muss ich mal schauen, wie ich da Zeit finde. Und das war's dann erstmal von mir soweit. Habt noch eine schöne Woche und bis bald. So, Schluss jetzt.